immer wieder etwas gehört, das einen entmutigen könnte, wie es in der Gemeinde Jesu aussieht in der heutigen Zeit, wie viel Leid und Not in der Welt da ist, wie schwierig es ist, in einigen Ländern für die Gemeinde Jesu noch zu überleben. Am Dienstagabend sahen wir einen, nein, das war Freitagabend, sahen wir einen Film über unsere Geschwister im Glauben in Russland. Und dann hörten wir ein Zeugnis von einem Mann, der im Gefängnis gewesen war, drüben. Dann aber las ich in einer Zeitschrift, wie viele Menschen zurzeit in Deutschland zum Glauben kommen. Man weiß oft nicht, was um einen herum geschieht, weder an Dunklem oder auch an Hellem. Man sollte sich nicht zu viel mit dem einen oder mit dem anderen befassen. Das eine kann einen leichtfertig machen, das andere, das kann einen zurückhalten. Unser Auge sollte auf den Herrn gerichtet sein. Doch sollten wir uns informieren, und wir sollten ganz besonders wissen, wie es um die Gemeinde Jesu bestellt ist, wenigstens im näheren Raum, damit wir da unseren Dienst leisten können. Nun, in diesen Tagen habe ich mich gefragt, was wohl am besten für die Gemeinde in Weil wäre. Ich kann das immer noch nicht mit Gewissheit sagen, aber mir ist in letzter Zeit der 1. Thessalonicher Brief wichtig gewesen und ich habe viel davon gewonnen im Studium desselben. Ich möchte heute Morgen einmal etwas sagen über eine junge Gemeinde, für die gedankt wird. Es ist ein Dankgebet für eine junge Gemeinde. Wenn man geneigt ist, bedrückt zu sein über die Not in der Gemeinde Jesu, dann tut es wohl, einmal so ein Wort zu hören und zu lesen und entgegenzunehmen. Ich lese aus 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 5. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade werde euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit über euch alle, tun es in unseren Gebeten, in welchen wir ohne Aufhören euer gedenken. Eingedenk sind wir nämlich eures Werkes im Glauben oder Werkes des Glaubens und eurer Arbeit der Liebe und eurer Ausdauer der Hoffnung unseres Herrn, der Hoffnung Jesu Christi, vor dem Angesicht Gottes, der auch unser Vater ist, wissen wir doch um eure Erwählung von Gott, geliebte Brüder, dass unser Evangelium nicht nur in Wort zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer, voller Gewissheit, wie ihr wisst, wie wir unter euch waren, euretwegen. Neigen wir noch einmal das Haupt zum Gebet. Herr, wir danken dir, dass du Herr und Gott in der Welt bist. Danke, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist, um ein Licht aufzurichten, ein Volk, ein neues Volk für dich, für deinen Namen herauszurufen. Danke, Herr, dass du dieses Völklein bewahrst. Danke, dass du in ihm lebst, dass wir dazu gehören dürfen. Danke, Herr, für deine Offenbarung, dieses Licht an einem dunklen Ort, das wir wohltun zu beachten, bis der große Morgenstern aufgeht. Danke, Herr, dass du kommst, dass dies unsere Hoffnung ist. Danke, Herr, für dieses Wort. Danke für den Heiligen Geist, der es uns erleuchten will. Wir bitten, Herr, hilf uns, es ernst zu nehmen. Und lass uns von diesem Leib Brot, das du uns darreichst, eine oder die andere Scheibe entgegennehmen und davon zehren. Amen. Ein Dankgebet für eine junge Gemeinde. Desbezüglich möchte ich einige Fragen stellen, die uns helfen sollen, in diesen Text hineinzusteigen und da etwas zu holen an Schätzen für uns selbst. Zuerst die Frage, wer ist es, der hier dankt? Es ist ein Dankgebet und wir stellen die Frage, wer es ist, der hier dankt? Da heißt es in Vers 2, wir danken Gott. Und da muss die Antwort gefunden werden, wer diese wir sind. Sehr schnell kommen wir auf den Namen des Apostels Paulus, wenn wir wissen, dass er diesen Brief geschrieben hat. Aber es steht nicht geschrieben, Paulus, ich Paulus danke. Nicht einmal nur die Einzelform, sondern wir danken. Die Antwort finden wir in Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus. Es heißt nicht Paulus der Apostel und seine Mitarbeiter, sondern nur drei Einzelnamen. Paulus, Silvanus und Timotheus. Sehr schnell überlesen wir solche Formulierungen. Aber mir scheint, dass hier sehr viel drinnen liegt in dieser Formulierung. Wenn Paulus sagt, wir danken, dann will das heißen, dass alle drei sich beteiligen am Schreiben dieses Briefes oder an dem Inhalt. Alle drei grüßen, alle drei sind bemüht um die Gemeinde in Thessalonich, alle drei freuen sich. Warum gerade diese drei? Es ist nicht nur so, dass gerade diese zwei nun bei Paulus sind und die keine Beziehung hätten zu dieser Gemeinde, sondern dies waren die drei Missionare, die in Thessalonich gewesen waren vor einigen Monaten, ungefähr ums Jahr 50 nach Christus und unter nicht ganz einfachen Verhältnissen dort evangelisiert hatten. Sie waren von Philippi gekommen und dort hatten sie manches erlitten, besonders Paulus und Silas oder Silvanus. Timotheus war offenbar nicht ins Gefängnis geworfen. Timotheus war der junge Helfer der anderen zwei. Die anderen zwei waren bereits bewährte Reichsgottesarbeiter. Und die waren dort ins Gefängnis geworfen, in den Stock gelegt und hatten dort schwer leiden müssen, aber Gott hatte auf ganz wunderbare Weise ihr Leiden bestätigt, ihr Zeugnis bestätigt. Und dort war eine kleine Gemeinde entstanden und sie waren entlassen worden und nun konnten sie weiterziehen. Warum sie in Apollonia und in einem anderen Ort Amphipolis nicht evangelisiert hatten, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie auch dort evangelisiert und Lukas erzählt uns nichts davon. Auf jeden Fall sind sie der Via Ignatia entlang gereist, einige Tage, vielleicht etwa 4 Tage, und sind dann bis zu dieser großen Stadt Thessalonich gekommen. Dort gab es sehr viele Juden und nach einer guten Handschrift oder einigen guten Handschriften heißt es, dort war die Synagoge, als ob es weit und breit keine gab, außer in Thessalonich. Das heißt, Paulus sucht einen Ort, wo er das Evangelium schon auf einen gewissen Boden gründen kann. Wo man nicht ohne Voraussetzungen ist. Das ist übrigens ein Grundsatz für missionarische Verkündigung, der sehr wichtig ist, dass man versucht, an Bekanntes anzuknüpfen. Dieses Bekannte kann auch bei Heidenvölkern da sein. Das merkt man in den neuen Büchern von Richardson, der hier einiges aufgedeckt hat, zusammen mit anderen. Aber wenn es Menschen sind, die bereits an Gott glauben, und ganz besonders Menschen, die zum Volk, zum messianischen Volk gehören, dann will Paulus dort anknüpfen. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Paulus, Silvanus und Timotheus haben sich dort in die Verkündigung geteilt. Wie lange sie dort waren, wissen wir nicht. Es heißt, an drei Sabbaten haben sie in der Synagoge verkündet. Aber es ist gut möglich, dass das nur der Anfang war und dass, als es dort nicht mehr ging, sie dann auch anderweitig und an anderen Stellen in der Stadt, es war eine große Stadt, dass sie dort Evangelium verkündet haben. Denn die Zahl der Juden, die zum Glauben kamen, war eine kleinere Zahl. Auf diese kleine Zahl wird kaum Rücksicht genommen in den zwei Briefen, die Paulus an die Gemeinde schickt. Er schreibt, als ob es lauter Heiden sind, die dort zum Glauben gekommen sind. Und Lukas schreibt, es war eine große Zahl von Griechen, die zum Glauben kamen. Also muss Paulus wahrscheinlich einige Zeit dort gewirkt haben, aber nicht allzu lange. Seinem Wirken wurde dort ein jähes Ende gemacht und er musste bei Nacht fliehen. Silas geht wohl mit ihm und sie gehen nach Beröa. Dort erleben sie Ähnliches. Zuerst Eingang und dann wieder ein jähes Ende durch Aufruhr. Diese drei Männer, zwei Ältere und ein Jüngerer, stellen sich alle wie Brüder auf die gleiche Ebene. Der Apostel, der seine Botschaft direkt von Gott bekommen hat, der sich nicht abhängig machen lässt von den anderen 12, die jahrelang mit Jesus gelebt haben, aber der sich zu ihnen stellt als Bruder, der zu gleicher Zeit unabhängig ist und doch ein Bruder von anderen Brüdern ist, der nimmt diese anderen zwei in seine Gemeinschaft und sagt, wir sind Brüder, wir sind eine Mannschaft, wir arbeiten zusammen. Aber dies ist nicht nur eine Arbeitsgemeinschaft und eine Leidensgemeinschaft. Dies ist eine Gebetsgemeinschaft, eine Gemeinschaft von Brüdern, die wissen, wie zusammen zu beten. Die wirken nicht nur, sondern sie nehmen sich Zeit, vor Gott zu treten und dort die Anliegen von anderen vor ihn zu tragen. Wir lernen hier, wie man als Reichsgottesarbeiter zusammen mit anderen beten soll für die Sache Gottes. Die Sache in Thessalonich war getragen von drei Männern, die eine Minigemeinde gelebt hatten, als sie nach Thessalonich kamen. Ich habe mich immer wieder gefragt und andere fragen sich, was ist es, das gute, gesunde Gemeinde lanciert? Gewiss fragt man sich das auch an diesem Ort in Weil. Und zwar immer wieder. Und da gibt es eine ganze Menge von Thesen und Theorien und Meinungen. Mir ist in diesen Tagen, als ich dieses überlegte, etwas in den Sinn gekommen, von diesem Text her. Ich war in meinem Zimmer und ich überlegte und studierte, was ist es? Da liest man von einem, der sagt, die einen sagen, es ist dies, die anderen sagen, es ist das, ich glaube, es ist Gemeinschaft. Vielleicht ist es das. Die einen sagen, man muss gut organisieren. Ich fragte kürzlich einen Mann, was meinst du, ist es, das in der neutestamentlichen Zeit Gemeinde ausgemacht hat, als sie zusammen waren? Was war dort das eigentliche Kennzeichen von Gemeinde? Was war die Mitte? Nun, dann sagte ich, glaube, es war gute Führung da. Es war gute Führung da. Paulus hat die Führung in guten Händen gehabt, in seinen eigenen. Er hat gute Mitarbeiter gehabt. Er hat sie auch angeleitet, das stimmt. Ich war mit Bruder Peters, Dr. Georg Peters, zusammen in Korntal. Und ich hatte über den Thessalonicher Brief zu sprechen und wollte mir einige Hilfen holen von ihm. Und dann sprachen wir über die missionarische Tätigkeit in Thessalonich. Und dann im Weiteren über die Frage, warum ist in jener Zeit das Evangelium so schnell durch die Gegenden gelaufen? Er konnte es wohl selbst nicht ganz sagen, beantworten. Er sagte, was ihm wichtig geworden war, das war nun ein ganz anderes Thema, wird natürlich damit zu tun gehabt haben, aber das ist eine Frage, die wir nicht leicht beantworten können. Warum läuft das Evangelium schnell in einigen Gegenden und warum läuft es so langsam in anderen Gegenden? Nun muss ich, bevor ich auf das komme, was ich sagen wollte, noch etwas hineinschieben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, damals ging alles Gloria und jetzt ist alles Schatten. So war es nun nicht. Ich gebe zu bedenken, dass es selten einen Ort gab für Paulus, einen wirksamen Ort, an dem es so gut ging wie in Thessalonik. Selten. Selten haben sich in so kurzer Zeit so viele Menschen bekehrt. Es ging nicht immer so mit Heiliggeisterweckung, wie wir das uns so vorstellen. Und es sah auch nicht in den Gemeinden so gesund aus. Wir fragen uns, wie kam es, dass so schnell die Gemeinde Jesu abfallen konnte in den ersten Jahrhunderten? Der Abfall war schon im ersten Jahrhundert da. Wir brauchen gar nicht zu suchen im vierten Jahrhundert nach der Mariolatrie, nach der Marienanbetung. Wir brauchen gar nicht im dritten Jahrhundert zu fragen nach dem und dem oder im zweiten Jahrhundert. Im ersten Jahrhundert, während das Evangelium ausgestrahlt wurde, kamen schon gleichzeitig allerlei Irrlehren im Kern, die sich dann später entfaltet haben. Aber man ringt mit diesen groben Irrlehren zu jener Zeit. Groben Irrlehren. Man muss also nicht so tun, als ob alles so wunderbar war und wir tun uns schwer und wir haben keine Erweckung. Und wenn wir nur so sein würden wie die neutestamentliche Gemeinde, dann wäre es ganz anders, nicht wahr? Das wissen wir nicht, wie es sein würde. Ich gebe zu bedenken, was Paulus in 1. Korinther 12 sagt. Gerade in dem Kapitel, das so schnell angeführt wird, dass damit Gott heute Ähnliches tun möchte. In dem Kapitel, wo von Leibgemeinde die Rede ist, da sagt Paulus am Anfang, es sind allerlei Begabungen, es sind allerlei Dienste mit diesen Begabungen und, das dritte, es sind allerlei oder verschiedene Kraftwirkungen. Verschiedene. Sie können die ganze Nacht hindurch beten, alleine. Sie können 10 Leute nehmen und zusammen durchbeten, jeden Freitag und wann immer Sie wollen, durchbeten durch die ganze Nacht. Sie können flehen um Erweckung. Sie können die ganze Stadt durchkämmen mit Traktaten und Zeugnis. Sie können sich ganz einsetzen und es wird nichts garantiert. Das müssen wir begreifen. Gott hat nicht Gemeindewachstum verheißen. Die Dynamik, die sich da entwickelt, ist Gottes. Nachdem ich alle meine Sünden bekannt habe, nachdem ich mich restlos vor das himmlische Licht Gottes gestellt habe, nachdem ich durchleuchtet worden bin und nachdem ich voll des Geistes bin, nachdem ich begabt bin, nachdem alles mit meinem Bruder in Ordnung ist, nachdem wir Teamwork haben und was immer noch da sein muss, damit erfolgreiche Gemeindearbeit da sein kann, danach ist kein Erfolg für einen bestimmten Einsatz verheißen. Passen wir auf. Wir müssen so Augenmerk auf den Herrn gerichtet haben. Wir haben es nicht in der Hand, wie viele Leute in Weilen sich bekehren werden. Unsere Sache ist, das Zeugnis hinauszutragen. Unsere Sache ist es, auf den Herrn zu blicken. Unsere Sache ist es, treu zu sein, die Gelegenheiten wahrzunehmen, die Zeit auszukaufen und auf die himmlische Art und Weise Gemeinde Jesu hier auf Erden zu bauen, dass sein Wille hier auf Erden so geschieht, wie er im Himmel geschieht. Darum wollen wir beten, aber wir haben es nicht in der Hand. Aber nachdem wir das gesagt haben, sind gewisse Dinge, die wir aus dem Weg räumen können. Und mir fiel ein, nachdem ich mich so intensiv befasst hatte mit dem 1. Thessalonicher Brief, erst später, ging mir etwas auf, das ich nicht gesehen hatte. Noch einmal die Situation. Drei Männer marschieren den römischen Weg Ignatia von Philippi nach Thessalonich entlang. Es kann staubig sein. Dann und wann kommt vielleicht ein römischer Wagen vorbei mit unbarmherzigen Treibern. Und dann müssen sie aus dem Weg auf die Seite in den Staub. Sie pilgern entlang zu Fuß. Vielleicht werden sie mitgenommen vom einen oder vom anderen. Vielleicht hat es eine Postkutsche, die sie mitnehmen kann. Auf jeden Fall müssen sie bereit sein, zu Fuß zu laufen die ganze Strecke. Das werden wohl gut über 100 Kilometer, wenn nicht 200 Kilometer gewesen sein. Sie kommen in Thessalonich an, in einer fremden Stadt. Drei Juden. Aber sie beten. Sie haben Gebetsgemeinschaft. Sie sind Brüder. Sie halten zusammen. Verschiedene Temperamente, verschiedenen Alters. Thessalonich ist eine fremde Stadt. Wahrscheinlich kein einziger Christ. Vielleicht so 60.000, 70.000 Menschen in jener Zeit. Drei Christen. Was sind sie? Ja, das sind Missionare. Und was noch? Sie sind Gemeinde Jesu. In Thessalonich, sobald sie durch das Tor gehen, ist jetzt Gemeinde Jesu in Thessalonich. Jetzt. Nicht erst nach Wochen, sondern jetzt ist Gemeinde Jesu da. Weil drei Männer vom Leib Christi da sind. Und die leben Gemeinde Jesu. Genauso wie die ersten 12 Missionare mit Jesus Gemeinde lebten. Sie waren Missionare. Es gab noch mehr Zeugnisse oder Zeugen. Es gab noch mehr Jünger. Aber sie lebten exemplarisch Gemeinde Jesu. Ein Ausleger im Dechsel-Kommentar macht darauf aufmerksam, dass die ersten Jünger, als es in Pfingsten losging, einfach ihr bisheriges Leben mit Jesus weitergelebt haben. 120 Leute, 12 ein Kern, 120 Leute, der weitere Kern, die leben einfach so weiter, wie es Jesus ihnen gezeigt hatte. Und ob es nun 5.000 sind oder 8.000, sie leben einfach so weiter. Und deshalb fand man so schnell den Weg, weil ein Modell da war. Nicht erst eine gewisse Zeit missionieren, dann organisieren und so weiter, jetzt muss gelehrt werden, wie? Das wird schon gelebt. Von wenigen Leuten wird schon gelebt, was es heißt, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Dass Jesus nicht zu sehen ist, macht keinen Unterschied, er ist da. Ja? Sie leben weiter mit diesem 13. oder mit diesem 121. Sie leben weiter mit ihm, genauso wie es bisher getan hatte. Sie leben in Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft mit ihm, dem Unsichtbaren, Gemeinschaft miteinander, als wäre er in der Mitte. Das tun die drei Missionare in Thessalonich. Sie beten, Herr, wir brauchen Arbeit. Wir müssen Brot haben, wir müssen uns selbst unterstützen. Und sie kriegen Arbeit. Sie haben ihren Beruf und auf ihrem Beruf bekommen sie offenbar Arbeit und sie können ihr eigenes Brot verdienen. Am Schabbat gehen sie in die Synagoge, sie sind fremde Leute, aber damals war da das Glückliche in der Synagoge, dass jeder etwas sagen durfte. Da kommen fremde Leute rein und dann kann es oft passieren, dass der Vorsteher der Synagoge sagt, fremde Leute, wer weiß, wer die sind, haben sie auch ein Wort? Nein, nein, kommen Sie, sagen Sie es. Keine großen Vorstellungen, jeder darf da etwas sagen. Das war natürlich das Glückliche dabei. Hier war eine Gelegenheit, vom Messias Jesus etwas zu sagen. Von Jesus, der noch vor einigen Jahren gekreuzigt worden war. Aber dann auferstand, und das wollten Sie ihnen erzählen. Und dass dieser derselbe war, von dem im Alten Testament gesprochen war. Und so erzählen sie den Leuten davon. Und einige Leute sind beeindruckt. Und einige Leute kommen nach der Zusammenkunft und sprechen mit Paulus und Silas und Timotheus weiter. Und Es stellt sich heraus, sie glauben an diesen Messias. Und was dann? Was dann? Jetzt ist Gemeinde Jesu um diese paar gewachsen. Und sie leben einfach so weiter, wie sie bisher gelebt haben. Sie haben weiter Gebetsgemeinschaft. Sie lesen weiter die Bibel zusammen. Als ich das erkannte, dann dachte ich, kein Wunder, dass das gar nicht so lange brauchte, um einen Weg zu finden. Paulus macht aufmerksam auf dieses, wenn er seinen ersten Brief schreibt, vielleicht auch einen zweiten. Und er sagt, ihr hattet uns zum Vorbild. Ihr hattet uns zum Vorbild. Und da muss ich mir natürlich einiges sagen. Hier bin ich gefragt, ja? Hier bin ich gefragt. Jeder von uns ist gefragt, der Zeuge Jesu ist, ja? Wir danken wir. Wem wird gedankt? Auch das ist wichtig. Hier wird nicht auf die Umstände geschaut. Hier wird nicht auf die glücklichen Umstände geschaut, dass so vieles in Thessalonich geschah. Hier wird nicht auf den unglücklichen Umstand gesehen, dass die Juden da die Niedrigsten vom Volk, die Leute, die da so am Marktplatz herumstanden und nichts taten und tauglose Menschen angeregt haben zu einem Aufruhr und dass sie aus der Stadt geschickt wurden. Darauf wird nicht geschaut. Hier wird Gott gedankt. Es wird nicht auf die Not geschaut, es wird nicht auf das Gute geschaut, es wird auf Gott geschaut. Wir danken Gott. Wer hat dazu beigetragen, dass in Thessalonich etwas geschah? Drei opferbereite Männer. Paulus sagt, auch nachdem wir in Philippi gelitten hatten, waren wir bereit, in Thessalonich das Wort weiterzugeben. Und auch bei den Juden. Sie gingen von Philippi, gingen sie direkt in die Synagoge und haben dort das Wort Gottes verkündet. Und Thessalonich war die Hauptstadt der Gegend. Und doch wagten Paulus und Silas und Timotheus es dort, das Licht des Evangeliums hinzubringen, nachdem sie geschlagen worden waren. Wir waren bereit. Und wie? In Kraft im Heiligen Geist, in großer, voller Gewissheit. Sie ließen sich nicht zurückschrecken. Wem könnte man diesen Erfolg in Thessalonich verdanken? Paulus und Silvanus und Timotheus. Aber keine Rede davon. Man könnte sagen, die Leute in Thessalonich waren so offen gewesen. Heiden, die nichts vom Evangelium gehört hatten, waren bereit zu glauben. Eine große Zahl von Griechen. Einige Juden, das war auch schön. Einige Gottesfürchtige, das war auch schön. Aber Paulus sagt nicht, wir sind so dankbar, euch dankbar, dass ihr bereit wart, das Evangelium aufzunehmen. Er sagt, wir danken Gott. Und wenn wir das Augenmerk auf Gott gerichtet halten, dann kann Gott arbeiten, wenn er will. Auch dann, wenn er es nicht tut, müssen wir es ihm überlassen, immer dankbar bleiben. Aber das ist die Voraussetzung. Das Augenmerk auf Gott gerichtet halten. Wir danken Gott. Wann wird hier gedankt? Das ist auch eine Frage. Wir danken Gott, ihm gebührt die Ehre für alles, was dort geschah. Wann wird gedankt? Wir danken alle Zeit in unseren Gebeten. Zwei Hinweise. Einmal, ein rein zeitlicher Ausdruck, alle Zeit. Und dann, was man dann tut, oder der Rahmen, in welchem er dankt, das sind seine Gebete, in welchen er ihrer eingedenk ist. In seinen Gebeten denkt er nicht nur an die thessalonischen Christen. Er denkt an die Christen in Ephesus, an die Gläubigen in Philippi, an die anderen Christen in Kleinasien. Es waren nun schon eine ganze Anzahl von Gemeinden entstanden. Er denkt an die Gemeinden in Judäa, in Syrien, Antiochia in Syrien, seine Heimatgemeinde, wenigstens die Gemeinde, in der er einige Zeit gewirkt hatte. Er betet für alle Gläubigen immer wieder.
Aber er betet auch jetzt für die thessalonischen Christen. Sie sind jetzt genauso eingeschlossen in seine Gebete wie die anderen Gläubigen. Und wenn er für sie betet, sagt er, dann danke ich. Wir danken alle Zeit in unseren Gebeten. Und diese Gebete geschehen ohne Aufhören. Der Dank wird getragen von der Fürbitte, von treuer Fürbitte, und die Fürbitte wird durch Dank bereichert. Tun wir das auch? Geschieht bei uns eine gesunde Vermengung von Dank und Fürbitte? Oder hat eins die Oberhand, oder ist vielleicht eins ausschließlich da? Es braucht nicht groß organisiert zu werden. Aber wir sollten daran denken. Und das kann uns helfen in der Fürbitte, wenn wir auch danken. Und es kann uns helfen im Danken, wenn wir auch beten lernen. Beides sollte in guter Vermischung da sein. Und dann, wofür wird gedankt? Jedes dieser Wörter in Vers 2 bis 5 ist wichtig. Lesen wir in Vers 2. Wir danken Gott allezeit über euch alle oder in Bezug auf euch alle. Wissen Sie, es gab auch damals in jeder Gemeinde verschiedene Typen. Und auch solche Leute, die im echten Sinne oder im heutigen Sinne Typen waren, die nicht so tauglich waren. Es gab in Thessalonich Faulenzer. Es gab in Thessalonich solche, die meinten, dies oder das hätte Gott gesagt. Es gab in Thessalonich schwierige Leute. Das waren alles junge Christen. Davon war vielleicht noch keiner ein Jahr alt im Glauben. Und wissen Sie, je jünger man im Glauben ist, je mehr sündigt man. Normalerweise. Das ist das Normale. Denn je älter man im Glauben ist, je mehr legt man die Sünde ab. Auch das ist normal. Geht's bei uns normal zu? Dann müssen wir damit rechnen, wo es junge Christen gibt, da ist Sünde, da ist Unvollkommenheit. Und das weiß Paulus. Er ist erfahren genug im Glauben und er kennt sein altes Testament. Vor einem grauen Haupt hast du aufzustehen. Warum? Wegen der Gerechtigkeit. Hier ist ein Mann, der normalerweise im Judentum ein Leben kennzeichnet, der in der Gerechtigkeit gelernt hat zu leben. Das ist nicht mehr ein junger Mensch, bei dem man noch nicht viel erwarten kann. Hier waren junge Christen. Das heißt, es ging nicht immer so glänzend und blendend zu. Und doch sagt Paulus, wir, und da sind wir einverstanden, das könnt ihr uns abnehmen, Paulus, Silvanus und Timotheus, nicht nur der Timotheus, der so begeistert ist als junger Mensch für junge Menschen, sondern die Älteren, die Bewährten, jeder ist sich hier einig, wir danken für einen jeden Christen in Thessalonich. Vielleicht würden wir es leichter zu finden, für jeden zu danken, wenn wir einmal anfangen würden, für jeden zu danken. Kommen Sie mit? Wenn wir nämlich anfangen, für jeden zu danken, dann merken wir, dass es Dankenswertes bei anderen gibt. Das heißt, der Dank muss im Glauben beginnen. Zunächst können die Schattenseiten bei dem einen oder anderen im Vordergrund stehen. Ist bei Ihnen auch so? Sie kennen nun, glaube ich, die meisten von Ihnen so ziemlich alle hier in der Gemeinde. Und wenn Sie mal ganz alleine bei sich im Zimmer die verschiedenen Gestalten und Namen vor sich wie in einem Panorama vorbeiziehen lassen. Wie reagieren Sie ganz spontan bei dem einen oder anderen Bild? Ist es so, dass das eine Bild länger stehen bleibt und das andere etwas schneller vorbeigeht, wie in einem Film? Ist es so, dass man beim einen weniger gern an ihn denkt und beim anderen etwas mehr gern? Jeder, der an meinem Auge vorbeigeht, ist dankenswert. Jeder. Warum? Vielleicht hat er mich verletzt. Vielleicht ist er für mich ganz besonders schwierig. Vielleicht kann er mich nicht ertragen. Das merke ich immer wieder. Vielleicht sehe ich nur die Schattenseiten bei ihm. Ich kann wirklich nichts Gutes finden. Was tun Sie dann? Ja, dann ist natürlich wirklich schwierig. Aber dann müssen wir im Auge behalten, dass es um Gott geht. Wir danken Gott. Und dass er in diesem Bruder, in dieser Schwester schon etwas getan hat. Ist er ein an Jesus Christus gläubig gewordener? Dann ist er eine neue Schöpfung. Dann ist er ganz neu im Bilde Gottes geschaffen. Dann sind ihm alle seine Sünden vergeben, auch die, von denen sie wissen. Die sind ihm vergeben worden. Für die ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Wenn wir uns einmal Zeit nehmen, uns das selbst zu sagen: Herr, du weißt, wie schwierig es ist, für mich diese Person zu lieben. Aber du bist für diese Person gestorben. Du hast einmal zu dieser Person gesagt, dir sind alle Sünden vergeben. Und du liebst ihn jetzt. Du hast ihn in deine Hand eingraviert. Du hast ihn versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du hast deine Liebe ausgegossen in seinem Herzen. Er gehört zu deiner Gemeinde. Wir sind beide Glieder vom selben Leib. Wir sind Glieder voneinander. Wir gehören zueinander. Und im Glauben danke ich dir jetzt für meinen Bruder, für meine Schwester. Es gibt keinen, für den wir nicht danken können. Jeder, sagt die Heilige Schrift, ist schätzenswert. Da empfehle ich einmal aus 1. Korinther 12 die Verse 18 bis 27 zu studieren, zu Hause einmal. Sehr, sehr schöne Verse, wo Paulus darauf hinweist, dass auch der Christ, der nicht so begabt ist oder so ins Auge fällt, wichtig ist. Jeder. Aber ich möchte auch hinweisen auf Epheser 1, Vers 18. Da heißt es: Zu welcher die Augen eures Verständnisses erleuchtet sein mögen, um zu wissen und zu schätzen. Das kleine Wörtchen für Nicht-Griechisch-Kenner, es gibt mehrere Wörter für kennen oder wissen im Griechischen. Und da gibt es ein Wort, Eido. Das heißt, ich weiß. Normalerweise vom Griechischen her bedeutet es, ich weiß. Aber die Schreiber des Neuen Testamentes kamen vom Hebräischen her. Und oft schimmern hier entsprechende Wörter aus dem Hebräischen durch. Das merkt man immer wieder, auch bei Paulus, der stark im Griechischen war. Der fußt auch in der hebräischen Kultur und lässt hebräische Wortbedeutungen durchleuchten durch entsprechende griechische Wörter. Bei diesem Wort scheint er an dieser Stelle auch sagen zu wollen: Nicht nur damit ihr wisst, sondern damit ihr zu schätzen wisst, was? Welches die Hoffnung seines Rufes ist, wozu er uns gerufen hat, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Dass wir ein Erbe hat, hat er schon gesagt. Aber er sagt, Gott hat auch ein Erbe. Ja, gehört ihm nicht alles? Ja. Aber er hat ein gewisses Grundstück, das empfindet er als Erbteil. Und dieses Grundstück ist die Gemeinde Jesu. Dieser Boden, dieser Bereich ist Gemeinde Jesu. Und jetzt betet Paulus für die ephesischen Christen und alle, die diesen Brief lesen, dass sie erkennen möchten, dass ihnen die Augen aufgehen möchten, damit sie zu schätzen wissen, wie reich Gott sein Erbe empfindet. Das heißt, mit ganz einfachen deutschen Worten, lernt einmal oder wisst einmal zu schätzen, wie viel Gott an euch hat. Ich glaube, wenn wir das tun würden, wenn wir so beten würden, dann würden wir auch Gott mehr schätzen. Wenn wir beten, dass uns aufgeht, wie viel er uns zu schätzen weiß. Aber dieses bezieht sich auf die ganze Gemeinde. Dies schließt jeden Gläubigen ein. Und wenn ich weiß, dass Gott meinen Bruder, meine Schwester zu schätzen weiß und dass ich erkennen soll, wie viel Gott an ihm, an ihr hat, dann wird es etwas leichter für mich, ihm entgegenzukommen in Liebe und im Vertrauen. Wir haben in diesen kurzen Versen sehr viel. Lesen Sie mal weiter und studieren Sie jedes Wort im Zusammenhang und essen Sie, kauen Sie und nähren Sie sich an solchen Worten, denn die bauen einen jeden von uns inwendig und dann wird Gemeinde gebaut, denn wir sind Gemeinde als Personen. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, dass du Boten riefst, um uns zu rufen und dass du uns bewogen hast, umzukehren und dir nachzufolgen, dass du uns treu geblieben bist, als wir so oft versagten, dass du nicht die Geduld aufgegeben hast. Danke, Herr, für alle Mittel, die du uns in die Hand legst. Wort Gottes, Gebet, Heiliger Geist, Gemeinschaft mit anderen, Frieden im Lande, so viele Mittel, Gelegenheiten, um dir nachzufolgen und dir treu zu bleiben. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, für jeden Bruder, für jede Schwester. Und dann hilf uns, Herr, auch die draußen zu sehen und die rechte Bürde für sie zu haben. Ich bitte dich, Herr, richte heute Morgen unser Augenmerk auf dich und dann hilf uns mit neuem Mut, von hier zu gehen, in unsere Häuser und dann in die kommenden Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und bewahre uns und hilf uns, dass wir an jenem Tage nicht ganz allein dastehen, sondern andere mitbringen können. Amen.